HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Mehr als 1700 Gebäude eingestürzt, mindestens 2300 Tote, mehr als 10.000 Verletzte. Das ist die traurige vorläufige Bilanz mehrerer schwerer Erdbeben in der Türkei und Syrien. Viele Menschen in Hessen sind geschockt und einige bieten Hilfe an. Im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat es am Morgen und am Mittag mehrere schwere Erdbeben gegeben. Handybilder in den sozialen Medien zeigen einstürzende Gebäude, Menschen, die mit bloßen Händen in den Trümmern nach Opfern suchen. Stündlich steigt die Zahl der Todesopfer und Verletzten. Viele Menschen werden vermisst, Angehörige machen sich Sorgen. Auch bei uns in Hessen. Hier leben viele Menschen mit türkischem und syrischem Migrationshintergrund. Meine Kollegin Milena Pieper hat in Frankfurt mit einigen von ihnen gesprochen und sie gefragt, wie sie die vergangenen Stunden erlebt haben.
Wir sind jetzt traurig wegen dieser Erdbeben. Viele Leute sind Verwandte oder Bekannte oder Familie ist gestorben.
Alle Häuser in unserem Dorf sind komplett zertrümmert, in den Nachbardörfern, überall, und es ist einfach krass, dieser Gedanke, dass das Leben einfach in einer Sekunde komplett sich ändern kann.
Also ich habe Familie in Syrien noch, in Stadt Aleppo, und aber leider ich konnte nicht im Moment keine Informationen haben, weil die Lage dort ist ein bisschen schwierig und ich habe keinen Kontakt im Moment.
Ich habe auch mit Verwandten telefoniert, mit meiner Tante in der Nähe, in Mersin. Sie hat auch erzählt, es wäre sehr schrecklich, und unten haben sie im Auto ein paar Stunden gewartet. Jetzt sind die wieder hoch, weil es ja auch sehr kalt. Teilweise schneit und regnet. Da bin ich auch immer mit Gedanken da, ganze Zeit.
Weil das Ausmaß dieser Katastrophe so schlimm ist, haben viele Länder schon Hilfe angeboten. Und die soll auch aus Hessen kommen. Das Technische Hilfswerk ist nach eigenen Angaben startklar. THW-Einsatzleiter Jörg Eder hat uns gesagt:
Das THW hat unterschiedlichste Einsatzoptionen. Eine Erdbebeneinheit, eine Trinkwasseraufbereitungsanlage, Führungsunterstützung, Hilfsgüterunterstützung. Also grundsätzlich prüft das THW bei allen großen Ereignissen alle Optionen und bietet dann bedarfsgerecht an.
Jörg Eder vom THW weiß, der Einsatz im Erdbebengebiet wird kein leichter. Ihn und seine Kolleginnen und Kollegen erwartet
hohe Anzahl an betroffener Bevölkerung, hohes Leid, Menschen, die zu Tode gekommen sind, eine hohe Anzahl verschütteter Personen. Das, was wir jetzt schon gesehen haben, natürlich auch über die Nachrichten, über die Medien, an Zerstörungsmustern vor Ort. Das sind schon Zerstörungen großen Ausmaßes, und daraus kann man schon ableiten, was vor Ort an Aufgaben anstehen könnte.
Wann genau es losgeht für das THW in Richtung Erdbebengebiet, das ist noch nicht klar. Hier in HR Info werden wir Ihnen darüber aber berichten. 10 Jahre ist es her, da wurde die AfD, die Alternative für Deutschland, gegründet. Und zwar bei uns in Hessen, in Oberursel. Damals war die AfD eine kleine Gruppe, die vor allem mit der Euro-Rettungspolitik unzufrieden war. Heute ist die AfD keine kleine Gruppe mehr. Und im Mittelpunkt ihrer Politik steht nicht mehr der Euro, sondern vor allem die Migrationspolitik. Jetzt, 10 Jahre nach ihrer Gründung, kommt die AfD zurück in den Taunus nach Königstein, um Geburtstag zu feiern. Mit dabei jede Menge Parteiprominenz und mein Kollege Andreas Meyer-Feist, der diese Jubiläumsveranstaltung für uns beobachtet. Wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, dass diese Veranstaltung der AfD in Königstein stattfindet. Das finden ja nicht alle gut. Es waren im Vorfeld Proteste angekündigt. Konnte die AfD denn pünktlich anfangen?
Ja, sie konnte es. Die Parteispitze wurde durch ein Spalier von Polizeibeamten dann durchgeleitet. Gitter waren aufgestellt worden. Die Zufahrtsstraße war gesperrt worden. 2 Schulen in der Nachbarschaft haben ihren Nachmittagsunterricht dann ausfallen lassen. Mehrere hundert Menschen säumten die Straßen und demonstrierten vor der Veranstaltungshalle gegen die AfD-Feier, die hier mit rund 300 Gästen stattfindet. Viele umgehängt mit Regenbogenfahnen, auch Regenbogenfahnen an den Verkehrskreisen. Und die Kommunalpolitiker mittendrin, denn auch zum Beispiel der CDU-Bürgermeister wollte die AfD hier nicht haben. Und sie hat ganz klar gesagt, die AfD sei in Königstein nicht willkommen. Aber sie hat die Halle hier bekommen und kann dann auch die Veranstaltung dann hier machen.
Für diese Veranstaltung sind ja mehrere Reden geplant. Wie genau und mit wem feiert die AfD denn ihr Jubiläum? Dazu nochmal Andreas Meyer-Feist.
Ja, erstmal sind wenige Alte dabei und viele, die erst in den letzten Jahren dazugekommen sind. Also ganz wenige, die vor 10 Jahren dabei waren. Unter anderem natürlich der heutige Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, der alles mitgemacht hat, was die Partei an wechselvollen Entwicklungen erlebt hat. Aber man hat auch ganz klar jetzt gesehen, es geht nach vorne. Also man möchte einen Blick in die Zukunft richten, aber auch ein bisschen mit der Vergangenheit ab oder auch aufräumen. Zum Beispiel sagt der hessische Fraktionschef Robert Lambrou, ja, natürlich, es gibt den Vorwurf, die Partei sei in den letzten Jahren immer weiter nach rechts gerutscht, aber würde das denn auch stimmen?
Wenn es all diese Rechtsrucke gegeben hätte, die uns seit Gründung der Partei unterstellt wurden, dann müssten wir eigentlich mittlerweile schon wieder links rausgekommen sein.
Und Co-Parteichefin Alice Weidel nutzte ihre Rede, um in die Zukunft zu schauen. Die AfD sei eine Erfolgsgeschichte und werde das auch bleiben.
Wir sind der Stachel im Fleisch der Etablierten. Und auch wenn sie uns noch so diffamieren und ausgrenzen, wir werden bleiben.
Die AfD ist ja als Ganzes ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz. Das muss man ganz klar sagen. Und beobachtet vom Verfassungsschutz als Rechtsextremer, so wird das jedenfalls genannt bei der Behörde, wird ja auch Björn Höcke, der Fraktionschef der AfD in Thüringen, der 2015 die rechtsextreme Strömung Flügel mitbegründet hatte, der ist hier auch und wird hier auch gefeiert.
Wir haben unseren Reporter außerdem gefragt, welches Signal soll denn von diesem Treffen ausgehen?
Also ganz klar ist es ein kämpferischer Versuch, in die Zukunft zu schauen mit Blick auf die Landtagswahlen in diesem Jahr in Hessen und in Bayern, aber vor allem im nächsten Jahr, Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Und hier glaubt man dann auch am Ende eine Machtoption zu haben. Die AfD werde am Ende vielleicht so stark werden, dass die anderen Parteien es nicht mehr schaffen, sozusagen Bündnisse dagegen zu schmieden. Das ist jedenfalls die Hoffnung der Partei.
Andreas Meyer-Feist war das. Er beobachtet für uns die Jubiläumsveranstaltung der AfD in Königstein. Dort feiert die Partei ihren 10. Geburtstag. Der rassistische Anschlag von Hanau ist bald 3 Jahre her. Seit etwas mehr als einem Jahr läuft dazu im Hessischen Landtag in Wiesbaden ein Untersuchungsausschuss. Der soll ja klären, ob es rund um den Anschlag Versäumnisse der Landesregierung oder ihrer Behörden gegeben hat. Das rauszufinden ist gar nicht so einfach, wenn mit geschwärzten Akten gearbeitet werden muss. Diese Ansicht war jedenfalls der Ausschuss und klagte dagegen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das hat jetzt entschieden, der Untersuchungsausschuss hat recht. Der Generalbundesanwalt muss die Akten ungeschwärzt herausgeben. Darüber habe ich vor dieser Sendung gesprochen mit unserem landespolitischen Korrespondenten Timo Kurt in Wiesbaden und ich habe ihn gefragt, was bedeutet das für die Arbeit des Untersuchungsausschusses?
Ja, dank diesem Urteil hat der Untersuchungsausschuss jetzt wirklich alles, was er braucht, um der Frage nachzugehen, ob es beim Anschlag von 2020 ein Behördenversagen gegeben hat oder nicht. Du hast es gesagt, bislang hat der Untersuchungsausschuss hier in Wiesbaden teilweise mit geschwärzten Akten arbeiten müssen. Das waren zum Beispiel Obduktionsberichte oder auch toxologische Gutachten, von denen der Ausschuss aber findet, dass die Akten extrem wichtig für die Aufklärung des Attentats sind. In diesen Unterlagen hatte der Generalbundesanwalt bisher immer Schwärzungen vorgenommen, bevor er sie an die Abgeordneten hier im Landtag weitergeleitet hat. Er hat das vor allem mit dem Schutz von Persönlichkeitsrechten begründet. Diese Begründung hat das Gericht jetzt aber nicht durchgehen lassen. Der Untersuchungsausschuss müsse wirklich volle, ungeschwärzte Einsicht in die Akten bekommen, um seiner Arbeit nachzugehen.
Ich habe unseren Reporter außerdem gefragt, was sagt der Ausschuss zu diesem Urteil? Gibt es schon Reaktionen?
Ja, die gibt es. Wir haben dazu vorhin kurz mit dem Vorsitzenden des Hanau-Untersuchungsausschusses Marius Weiß von der SPD sprechen können. Er war auch derjenige, der diese Klage gegen die Aktenschwärzung federführend vorangetrieben hat. Ja, und er hat sich über dieses Urteil jetzt natürlich sehr gefreut. Das sei nicht nur wichtig für die Arbeit des Ausschusses, sondern auch für die Hinterbliebenen des Hanau-Anschlags. Die Angehörigen dürften nämlich auf keinen Fall das Gefühl bekommen, dass Informationen von den Behörden vorenthalten werden oder dass hier die Aufklärung in irgendeiner Weise durch geschwärzte Akten behindert wird. Außerdem hat dieses Urteil laut ihm auch Symbolwirkung, die über den Hanau-Untersuchungsausschuss hinausgeht. Dadurch sei nämlich ganz grundsätzlich die Arbeit von solchen Ausschüssen gestärkt worden. Denn wahrscheinlich wird es ab jetzt seltener dazu kommen, dass in Ermittlungsakten Schwärzungen vorgenommen werden, bevor sie an Parlamentarier gehen.
Sagt Timo Kurt. Er hat uns berichtet über ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Das hat entschieden, der Generalbundesanwalt muss dem Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau Akten ungeschwärzt zur Verfügung stellen. Darüber hatte sich der Ausschuss beschwert und dagegen geklagt. Sie hören HR Info, der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Bei der Frankfurter Eintracht läuft es sportlich im Moment richtig rund. In der Liga zu einem Spitzenklub gereift, in der Champions League als Neuling gleich ins Achtelfinale eingezogen und auch im Pokal noch mit Chancen auf den Titel. Klingt nach eitel Sonnenschein. Denkste. Denn ausgerechnet jetzt sorgt der Präsident der Eintracht, Peter Fischer, für negative Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Mein Kollege Frank Angermund hat das Ganze recherchiert und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, worum es da geht.
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, gegen dessen Frau und seinen 25-jährigen Sohn, und zwar wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Kokain. Die drei sollen die Droge in der gemeinsamen Wohnung in Frankfurt so aufbewahrt haben, dass auch der minderjährige 13-jährige Sohn Zugriff auf das Kokain hatte. Das hat die Staatsanwaltschaft mir auf Anfrage bestätigt. Demnach ist die gemeinsame Wohnung der Familie Fischer durchsucht worden und dabei sind geringe Mengen Marihuana gefunden worden und ein Drogenspürhund hat Kokainrückstände auf dem Nachttisch von Fischer entdeckt.
Wie kam es denn zu diesen Ermittlungen? Dazu nochmal Frank Angermund.
Peter Fischer hat noch einen 13-jährigen Sohn und der soll in der Schule mit einem gleichaltrigen Freund Kokain genommen haben. Der Mutter des Freundes ist aufgefallen, hey, mit meinem Kind, da stimmt etwas nicht. Sie hat mit ihrem Jungen gesprochen und hat dann die Schule und die Polizei informiert. Und Ende Januar gab es dann die Wohnungsdurchsuchung beim Fußballfunktionär und jetzt laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit Verhören etc.
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Präsidenten der Frankfurter Eintracht, gegen Peter Fischer. Er soll Kokain erworben und besessen haben, auch gegen Fischers Frau und seinen Sohn wird ermittelt. Wichtig bei allem gilt die Unschuldsvermutung. Informationen waren das von Frank Angermund. Und wir bleiben sportlich, denn im nordhessischen Willingen war am Wochenende wieder einiges los. Weltcup-Skispringen an der Mühlenkopfschanze. Veranstalter und Fans haben eine positive Bilanz gezogen. Und jetzt beginnt das große Aufräumen, wie hr-Info-Reporterin Silvia Ritter berichtet.
Der Morgen danach an der Mühlenkopfschanze. Bald ist wieder Ruhe eingekehrt im Willinger Stricktal. Bis dahin gilt aber noch einmal Ärmel hochkrempeln. Das große Aufräumen läuft. Manches ist wie immer, anderes ist neu.
Wir wollen ja auch so ein bisschen nachhaltiger werden. Man sieht es hier zum Beispiel, unsere Event-Setups, die sind teilweise anders gebrandet. Die wollen wir sichern, abnehmen, trocknen und nächstes Jahr wieder aufhängen. Das ist unser Ziel dabei. Deswegen kann man nicht einfach hergehen, wie sonst die Jahre abschneiden, wegschmeißen, sondern man muss es jetzt wirklich kontrolliert abnehmen und einlagern für den nächsten Weltcup.
Michael Groß ist, wie er sich selbst bezeichnet, die linke und rechte Hand des Präsidenten des Willinger Skiclubs. 3 Tage Super-Weltcup, 5 Wettkämpfe, über 1000 Sprünge, volles Haus am Samstag. Was für ein Wochenende. Jetzt wird aufgeräumt, was vorab in wochenlanger Arbeit installiert und aufgebaut wurde. Mit dabei seit 6 Uhr früh Jürgen Querl als Leiter des Bauhofs in Willingen mit seinem Team.
Wir machen erstmal, dass der Auslauf frei wird. Dann müssen wir erstmal die ganzen Betonbarken wegmachen auf der Straße, dass erst der Verkehr erstmal wieder laufen kann. Und dann haben wir schon noch, bis Ende der Woche haben wir schon noch zu tun, dass wir alles dann wieder so weit herstellen, wie es vorher war.
Auch im Stadion ist jede Menge zu tun. Die Länderflaggen werden abgehisst, Klarschiff an den Verkaufsständen gemacht. Es ist noch genug zu tun. Was steht noch auf der To-Do-Liste von Jürgen Querl und seinem Bauhofteam?
Wir bauen immer das alles wieder ab, was wir aufgebaut haben. Und wir haben ja nun schon fast 3 Wochen aufgebaut. Erstmal Auslauf reinmachen, alles, die ganzen Gitter, die wir von Kassel geholt haben für die Polizei. Müll ist für uns ein Thema. Wir müssen alle WC-Container, die wir angeschlossen haben, das wird alles wieder zurückgebaut. Wir müssen dann oben am Anlauf das Kühlaggregat, das wird auch wieder abgebaut. Und wir müssen dann alle Stühle, fahren wir dann auch alle wieder zurück in die ganzen Dorfgemeinschaftshäuser, wo wir sie hergeholt haben. Und wir sind dann auch so mit, ja, ich sage mal 20, 25 Leuten sind wir dann schon im Einsatz hier oben.
Und die Mühlenkopfschanze als Hauptakteurin des Wochenendes. Sie dient erst noch für Trainingszwecke und hat sich dann ein ganz allmähliches Abtauen verdient. In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr.
Am Tag nach dem Weltcup-Skispringen in Willingen hat das große Aufräumen begonnen. Darüber hat Silvia Ritter berichtet. Und das war er, der Tag in Hessen, mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.